Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute weitermachen mit der Waffenrüstung und heute kommen wir zum dritten Teil, nämlich zu den Stiefeln. Heute geht es darum, dass wir das Evangelium verkündigen sollen. Das ist auch heute unser Thema. Wir sollen das Evangelium verkündigen. Und wir haben heute drei Punkte. Der erste Punkt lautet: Was ist das Evangelium? Was ist das Zentrale vom Evangelium? Das ist auch zugleich die Wiederholung von den letzten beiden Predigten. Der zweite Punkt lautet: Warum sollen wir das Evangelium verkündigen? Warum ist das so wichtig? Und der dritte Punkt lautet: Wie sollen wir das Evangelium verkündigen? Also erster Punkt: Was ist das Evangelium? Was ist das Entscheidende? Warum sollen wir das verkündigen und wie? Aber zuerst wollen wir den Abschnitt lesen im Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 10 bis 20. Es wird besonders um die Verse 14 und 15 gehen, aber wir lesen den ganzen Abschnitt, Verse 10 bis 20 im 6. Kapitel. Schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen die Anschläge des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Schuhe gestiefelt in Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Zusätzlich zu all diesem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und ergreift den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Indem ihr zu jeder Zeit bittet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für welches ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Liebe Gemeinde, wie gesagt, heute soll es darum gehen, dass wir das Evangelium verkündigen sollen, dass wir es weitersagen sollen. Und wir wollen uns als erstes die Frage stellen, was ist eigentlich das Zentrale am Evangelium? Wir können ja nur über etwas reden, was wir selbst verstanden haben. Deswegen möchte ich als erstes die letzten beiden Predigten wiederholen. Ich möchte auf die Wahrheit eingehen und auf die Gerechtigkeit eingehen. Und dann möchte ich als zweites darauf eingehen, warum wir das Evangelium verkündigen sollen. Und der letzte Punkt wird dann heißen: Wie sollen wir das machen? Also der allererste Punkt ist, dass das Evangelium wahr ist, dass es die Wahrheit ist. Und man darf das jetzt nicht falsch verstehen. Viele Leute hören das und würden dann verstehen: Okay, du willst also sagen, ihr Christen, für euch ist das wahr. Dann gibt es die Muslime, für die Muslime ist halt der Koran wahr. Dann gibt es die Buddhisten, die haben auch ihre Wahrheit. Dann gibt es die Atheisten. Jeder hat so seine eigene Wahrheit. Und ihr Christen habt halt eure Wahrheit und ihr glaubt halt an das Evangelium. Das Evangelium ist mehr. Es ist nicht nur so, dass wir das glauben, sondern es ist auch wirklich wahr. Es ist an sich wahr. Es ist die absolute Wahrheit. Das heißt, es ist unabhängig. Es ist unabhängig von uns Menschen. Das heißt, wir haben es mit einer Wahrheit zu tun, die sich nicht ändert, die ewig ist. Bei uns Menschen ist das ja so, dass wir durchaus mal unsere Überzeugungen ändern. Dass wir bestimmte Dinge für wahr halten, dass wir von bestimmten Dingen überzeugt sind. Und dass wir dann Jahre später vielleicht völlig andere Überzeugungen haben. Zum Beispiel bei Paulus war das so. Als man ihn noch Saulus genannt hat, da hat er die Christen verfolgt. Da war er der Überzeugung, dass die Christen Gotteslästerungen betreiben. Und dann hat er dieses Damaskus-Erlebnis gehabt, diese spektakuläre Bekehrung. Und er hatte seitdem völlig andere Überzeugungen. Aber bei dem Evangelium geht es um eine Wahrheit, die sich nie ändert. Die immer dieselbe ist, gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Und wenn wir das hören, gestern, heute, bis in alle Ewigkeit, können wir an Hebräer 13, Vers 8 denken. Da geht es nämlich um Gott. Gott ist derselbe, gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Gott ist ewig, Gott ist unveränderlich, Gott ändert nie seine Meinung und Gott ist nicht von uns Menschen abhängig. Das heißt, und das ist ein sehr zentraler Punkt, Gott ist die Wahrheit und Gott und die Wahrheit hängen untrennbar miteinander zusammen. Das heißt, wenn es Gott nicht geben würde, dann würde es auch keine Wahrheit geben. Dann würde es letztendlich gar nichts geben und dann müsste ich eigentlich aufhören, hier zu reden. Dann könnten wir auch nicht, wir könnten nicht an das Evangelium glauben, wir könnten nicht an Gott glauben, wir könnten noch nicht mehr lieben. Wir haben das jetzt ja gerade in der Bibelstunde, 1. Korinther 13, die Liebe. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Sogar die Liebe und die Wahrheit hängen miteinander zusammen. Das heißt, das ist der allererste Punkt, das Evangelium ist wahr. Und das müssen wir uns klar machen, weil wir stehen ja in einem Kampf. Das sagt Paulus ganz am Anfang. Wir stehen in einem Kampf und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das heißt, wenn wir in diesem Kampf stehen, geht es nicht um das Äußere. Es geht nicht darum, wer am lautesten schreit, es geht nicht um die Rhetorik, es geht nicht um die Muskelkraft, es geht nicht um Mimik und Gestik. Es ist ein Kampf der Gedanken, der Wahrheit gegen die Lüge, des Lichtes gegen die Finsternis. Und wenn wir in diesem Kampf stehen, haben wir natürlich auch einen Feind. Und dieser Feind ist der Teufel. Und der Teufel hat ein entscheidendes Ziel in diesem Kampf. Der Teufel möchte die Wahrheit bekämpfen. Und seine Taktik lautet folgendermaßen, dass er die Wahrheit als Lüge darstellen will und die Lüge als Wahrheit darstellen will. Also er vertauscht das. Oder um es kurz zu sagen, er lügt. Das heißt, wir stehen in diesem Kampf und wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf diese Lüge hereinfallen. Und dazu müssen wir die Wahrheit gut kennen und dazu müssen wir die Bibel wieder sehr gut kennen. Und deswegen brauchen wir einander, um uns gegenseitig darin zu unterstützen. Wenn wir in diesem Kampf stehen, dürfen wir nicht den Fehler machen, den ich letztens gemacht habe, als ich im Internet war. Ich wollte mir nämlich ein Programm herunterladen, damit mein PC schneller läuft. Da habe ich im Internet so ein Programm gefunden, das sah sehr gut aus, sah sehr professionell aus, sehr seriös. Da habe ich die Beschreibung gelesen, kostenlos, kann man schnell herunterladen, beschleunigt den PC. Dann habe ich das auch gemacht, hat mich gefreut, hat gut geklappt. Aber es gab ein Problem. Dieses Programm war nämlich ein Virus. Und ich habe das nicht gemerkt, ich habe das so ganz naiv heruntergeladen und irgendwann hat mein Antivirusprogramm mir das angezeigt. Und das ist so ein Fehler, den wir im geistlichen Kampf nicht machen dürfen. Wir dürfen nicht naiv sein. Wir dürfen uns nicht vom Äußeren blenden lassen. Bei mir war das so, ich habe die Beschreibung, wie gesagt, gelesen und ich habe mir gedacht, ja, das wird schon stimmen, was da steht. Ne? Die werden mich ja schon nicht anlügen. Aber ich habe nicht beachtet, was der Sinn eines Viruses ist. Also beim Virus steht ja nicht drauf, hallo, ich bin ein Virus, bitte lad mich nicht runter, sondern der Virus tarnt sich natürlich. Und darauf bin ich reingefallen und diesen Fehler dürfen wir in unserem Kampf nicht machen. Wir sehen das sehr gut bei Paulus in der Auseinandersetzung mit den Korinthern. Die Korinther haben nämlich gesagt, naja, der Paulus, der schreibt ganz schöne Briefe, aber er kann nicht reden. Paulus ist einfach rhetorisch, ist er wirklich sehr schlecht. Und Paulus bestätigt das sogar. Er sagt dann in 1. Korinther 2, Vers 1, ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern unter euch und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten. Also Paulus gibt selbst zu, dass er da eigentlich sehr schwach war und nicht sehr beeindruckend war. Aber in diesem Kampf geht es nicht darum. Es geht nicht um die Ausstrahlung. Es geht nicht um das Charisma. Es geht nicht darum, wie gut man reden kann, sondern es geht um die Wahrheit. Und das heißt, es geht um den Inhalt. Und Paulus sagt dann ja sogar, Galater 1, Vers 18, wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würde, der sei verflucht. Prüfet alles und das Gute behaltet, schreibt Paulus auch. Wir sollen prüfen und wir sollen den Inhalt prüfen. Wir sollen nicht nach der Sympathie gehen, nicht nach der Persönlichkeit, nicht nach dem Aussehen, nicht nach unserer Intuition, nicht nach unseren Gefühlen, sondern wir sollen es bewerten nach dem Inhalt. Das war also der allererste Punkt. Das Evangelium ist die Wahrheit. Und der zweite Punkt ist, dass das Evangelium die Gerechtigkeit ist. Und zwar nicht irgendeine Gerechtigkeit, das ist ja heute ein beliebtes Wort, Gerechtigkeit. Jeder sagt das gerne, jeder redet von Gerechtigkeit, aber beim Evangelium geht es um die Gerechtigkeit Gottes. Und nicht nur die Wahrheit und Gott hängen untrennbar zusammen, sondern auch Gott und die Gerechtigkeit. Und bei dem Evangelium geht es um eine vollkommene Gerechtigkeit. Und Gott verlangt diese vollkommene Gerechtigkeit auch von uns. Gott verlangt, dass wir vollkommen gerecht sind. Und das haben wir beim letzten Mal auch gehört, dass wir Menschen nicht vollkommen sind, dass wir das nicht erreichen können, weil wir Sünder sind, weil wir schon von Geburt an Sünder sind. Und wir haben auch beim letzten Mal gehört, was das Problem ist, dass nämlich Gott zornig ist auf unsere Sünde, auf jede Sünde. Und dass Gott die Sünde auch bestraft. Und die Bestrafung ist die Hölle, die ewige Verdammnis. Also eine Bestrafung, die niemals aufhören wird. Es ist eine ewige Bestrafung. Und Gott fordert diese Bestrafung, Gott vollzieht diese Bestrafung und Gott drückt nicht beide Augen zu. Die Lösung liegt nicht darin, dass Gott sagt, okay, das kann der Mensch nicht schaffen, also ich verzichte auf die Bestrafung. Gott vollzieht die Bestrafung. Aber beim Evangelium ist es auch so, dass Jesus Christus als Mensch auf die Erde kam, dass er nicht als Sünder geboren wurde und dass er ein vollkommenes Leben geführt hat, dass er alle Gebote immer vollkommen eingehalten hat und dass er sich selbst geopfert hat, als vollkommenes Opfer. Und Gott hat dann Jesus bestraft an unserer Stelle. Er hat nicht auf die Bestrafung verzichtet, er hat Jesus bestraft an unserer Stelle wegen unseren Sünden. Und durch dieses vollkommene Opfer hat Jesus alle unsere Sünden weggenommen. Und diese vollkommene Gerechtigkeit, die wird uns angerechnet, wenn wir glauben. Und nicht, wenn wir irgendwas glauben, man kann viel glauben, wenn der Tag lang ist, sondern wenn wir an dieses Evangelium glauben. Das, was wir also gerade gehört haben, aber vor allen Dingen an Jesus Christus, dass er der Messias ist, dass er der Erlöser ist, dass er der Retter ist, ja, dass er der Christus ist, der Gesalbte, dass er der Sohn Gottes ist, also dass er nicht nur ein Mensch war, nicht nur ein Prophet, sondern dass er wirklich Gott war und ist und dass er auferstanden ist, dass er nicht nur gestorben ist für unsere Sünden, sondern dass er auch auferstanden ist. Und wenn wir das glauben, und selbst dieser Glaube ist ein Geschenk von Gott. Wenn wir das glauben, dann werden wir von Gott gerechtfertigt. Dann werden wir für gerecht erklärt. Dann bekommen wir diese vollkommene Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit, wie gesagt, erlangen wir nicht aus eigener Kraft, durch eigene Leistung, sondern diese Gerechtigkeit ist ein Geschenk, eine völlig unverdiente Gnade, die wir durch den Glauben bekommen. Und das Ergebnis ist dann, dass wir nach unserem Tod freigesprochen werden. Obwohl wir immer noch unvollkommen sind, obwohl wir immer noch sündigen, werden wir nach unserem Tod von Gott freigesprochen. Und Gott wird dann, es wird dann kein Leid mehr geben, es wird kein Geschrei, kein Schmerz mehr geben. Gott wird alle Tränen abwischen von unseren Augen und es wird keinen Tod mehr sein. Wir werden dann im Himmel sein, in der ewigen Herrlichkeit. Das ist die Gerechtigkeit. Das war der zweite Punkt. Also das waren die beiden wesentlichen Bestandteile, die Wahrheit und die Gerechtigkeit. Aber wir können jetzt die Frage stellen, okay, das ist natürlich alles sehr wichtig, natürlich, dass wir das glauben, also dass wir diesen Gürtel, wenn wir das jetzt im Bilde sagen, dass wir diesen Gürtel der Wahrheit haben, dass wir auch diesen Brustpanzer anhaben, damit wir gerecht sind. Aber die Frage stellt sich ja, und das ist unser zweiter Punkt, warum sollen wir das Evangelium eigentlich verkündigen? Warum ist das so wichtig? Man kann die Frage erstmal ganz einfach und ganz schnell beantworten. Wir haben diesen Auftrag. Es gibt den Missionsbefehl. Jesus sagt zum Beispiel Matthäus 28, ganz am Ende, geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Lehrt sie alles zu halten, alles. Auch das Evangelium, aber wirklich alles, was ich euch befohlen habe. Oder Paulus fordert den Timotheus auf, dass er das Wort verkündigen soll, zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Das heißt, wir haben die Aufforderung, dass wir aktiv sein sollen, dass wir aktiv das Evangelium anderen mitteilen sollen. Und wir sollen bereit sein, wenn wir gefragt werden, wenn uns andere fragen über unseren Glauben. Seid jederzeit bereit, seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jedermann, gegen alle, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Also es gibt diesen Auftrag. Wir haben diesen Auftrag. Trotzdem könnte man jetzt weiter fragen, warum ist das jetzt so wichtig? Warum muss das Evangelium unbedingt verkündigt werden? Und wir haben das heute schon gehört in der ersten Schriftlesung in Römer 10. Da schreibt ja Paulus, wie sollen sie den Menschen den Namen des Herrn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie sollen sie an ihn glauben, wenn sie gar nicht von ihm gehört haben? Und wie sollen sie aber hören ohne Verkündiger, ohne Verkündigung? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Aber trotzdem könnte man jetzt sagen, okay, das ist wichtig, das Evangelium muss verkündigt werden. Es ist gut, dass es Missionare gibt. Wir haben ja auch Missionare unserer Gemeinde, die wir unterstützen. Es ist wichtig, dass es Prediger gibt, dass es Älteste gibt, dass es Christen gibt, die das wirklich machen. Aber muss das wirklich jeder Christ machen? Was ist, wenn ich mir jetzt sage, ich kann das nicht so gut. Ich kann nicht so gut anderen meinen Glauben bekennen. Mir fällt das sehr schwer, mit anderen Leuten darüber zu reden. Ich überlasse das lieber den Profis. Ich überlasse das den Christen, die das können. Also im Bilde gesprochen, ich ziehe mir den Gürtel an, den Brustpanzer, den Helm, das Schwert, aber auf die Stiefel möchte ich verzichten. Das heißt, ich laufe barfuß rum. Natürlich kann das nicht jeder Christ machen. Wir brauchen auch Christen, die das Evangelium verkündigen. Aber ich laufe barfuß rum, weil ich das einfach nicht so gut kann. Ich kann nicht so gut mit Schuhen laufen. Ich kann nicht so gut das Evangelium verkündigen. Was würde das bedeuten, wenn man diese Einstellung hat? Wenn man sagt, ich halte mich da raus. Ich kann das nicht, ich will das nicht. Ich traue mir das nicht zu und eigentlich habe ich auch keine Lust dazu. Was würde das bedeuten? Paulus sagt, und das haben wir heute auch schon gehört in der ersten Schriftlesung, denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also glauben und bekennen. Dann im nächsten Vers, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also da sieht man nochmal, wie wichtig das ist. Und Jesus unterstreicht das auch in Matthäus 10, Vers 32. Jeder nun, der mich bekennt vor den Menschen, vor denen will ich mich auch bekennen, vor meinem himmlischen Vater. Aber dann sagt Jesus noch einen Vers, der ziemlich unangenehm ist. Und den möchte ich auch vorlesen. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Das ist ein ziemlich hartes Wort. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Oder dann in Markus 8. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Sohn des Menschen auch schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wir können natürlich jetzt an Petrus denken. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet und das war wirklich sehr schlimm. Und wir müssen uns klar machen, dass wir als Christen schuldig sind, dass wir schuldig werden, dass wir Sünder sind, dass wir scheitern werden und dass wir die Vollkommenheit nicht erreichen können. Und das wirkt sich auch auf unser Bekenntnis aus. Das wirkt sich auch aus auf unsere Gespräche, die wir mit Nichtchristen führen. Und deswegen kann es sein, dass wir als Christen versagen, wie Petrus, dass wir Jesus verleugnen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass unser Glaube, dass jeder Glaube auch Konsequenzen hat. Es gibt Christen, die haben einen sehr starken Glauben. Und es gibt Christen, die haben einen sehr schwachen Glauben. Es gibt Christen, die zweifeln wenig und es gibt Christen, die zweifeln viel. Es gibt Christen, die haben viel erkannt und es gibt Christen, die haben wenig erkannt. Es gibt unter uns Christen Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede in unseren Gaben. Aber jeder Christ glaubt. Jeder Christ hat einen Glauben, nämlich den Glauben an das Evangelium. Deswegen heißen wir ja Christen, weil wir an Christus glauben. Und wie groß oder wie klein unser Glaube auch ist, wie groß oder wie klein unsere Zweifel sein mögen, jeder Glaube hat Konsequenzen. Jeder Glaube hat Auswirkungen. Denn es gibt keinen Glauben ohne Werke. Jakobus schreibt das ja auch, Jakobus 2. Der Glaube ohne Werke ist tot. Der Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, dass wenn wir in unserem Leben überhaupt keine Werke haben, gar keine Werke, wenn es überhaupt keine Auswirkungen gibt in unserem Leben, dann muss man die Frage stellen, ob wir den Glauben wirklich haben. Ich wiederhole mich, natürlich versagen wir oft, natürlich sündigen wir oft, natürlich scheitern wir oft, natürlich schaffen wir oft nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Aber auf der anderen Seite gibt es diese Auswirkungen auch. Auf der anderen Seite gibt es diese guten Werke, auch die wir tun. Bei der einen ist es mehr, bei dem anderen ist es weniger. Aber es gibt keinen Christen, bei dem es gar keine guten Werke gibt. Und so ist das auch mit unserem Bekenntnis, mit unserem Zeugnis. Es gibt Christen, denen fällt das eher einfach, ihren Glauben zu bekennen. Und es gibt Christen, denen fällt es sehr schwer. Es gibt Christen, die scheitern sehr oft. Und es gibt Christen, die sind da eher erfolgreich. Aber jeder Christ will und wird Jesus in irgendeiner Art und Weise bekennen. Es gibt keinen Christen, der Jesus überhaupt nicht bekennt, der Jesus gar nicht bekennen will, der nicht irgendwie das Verlangen hat, den Glauben zu bekennen. Und natürlich ist das ein Kampf, in dem wir stehen. Paulus beschreibt diesen Kampf im Römerbrief, Römer 7 und 8, Kapitel 7 und 8. Er schreibt: Ich tue nicht, was ich will, sondern ich tue das, was ich hasse, das tue ich. Ich tue nicht das Gute, was ich will, sondern das Böse, was ich nicht will, das übe ich aus. Er sagt dann, auf der einen Seite hat er Lust am Gesetz Gottes, er will es schon tun, aber dann schreibt er, dass ihm doch die Kraft fehlt, das Gute wirklich zu tun. Wir werden auf dieser Welt die Vollkommenheit niemals erreichen, wir werden es niemals schaffen. Wir werden immer noch viel sündigen. Und wir stehen in diesem Kampf. Aber es wird in diesem Kampf auch gute Früchte geben. Das ist eine Ermutigung und das ist eine Ermahnung zugleich. Es wird in unserem Kampf Früchte geben. Und die können wir, wie gesagt, nicht aus eigener Kraft tun, sondern die können wir nur tun, wenn Gott sie vorherbestimmt hat für uns. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus in Johannes 15, Vers 5. Das heißt, zum Christsein gehört nicht nur der Glaube, der natürlich auch, sonst wäre man ja kein Christ. Zum Christsein gehört nicht nur der Glaube, sondern eben auch unser Bekenntnis. Und wie gesagt, es gibt Christen, die haben einen starken Glauben, es gibt Christen, die haben einen schwachen Glauben, aber es gibt keinen Christen, der gar keinen Glauben hat. Und es gibt Christen, die haben ein starkes Bekenntnis, es gibt Christen, die haben ein schwaches Bekenntnis, aber es gibt keinen Christen, der nicht in irgendeiner Form das Bedürfnis hat, Jesus zu bekennen. Aber dann stellt sich die Frage, und das ist der dritte Punkt, wie sollen wir eigentlich das Evangelium verkündigen? Was sind denn eigentlich unsere Aufgaben? Was ist denn eigentlich unsere Verantwortung, die wir haben? Und der erste Punkt klingt erstmal sehr banal. Wir sollen das Evangelium mit Worten verkündigen. Es ist eine Botschaft, ein Inhalt und wir sollen ihn mit Worten verkündigen. Das klingt jetzt erstmal sehr banal, aber das ist nicht selbstverständlich. Es gibt ein Zitat von Franz von Assisi, der soll mal Folgendes gesagt haben. Predige das Evangelium zu jeder Zeit und, wenn nötig, benutze Worte. Also er hat gesagt, das Evangelium verkündigst du durch dein Leben, indem du Gutes tust, indem du Armen was zu essen gibst oder was zu trinken gibst, indem du Leute im Krankenhaus besuchst. Dadurch verkündigst du das Evangelium. Und natürlich, wenn sich das anbietet, kannst du natürlich auch Worte gebrauchen. Klar, warum nicht? Aber das Entscheidende ist nicht, dass du Worte gebrauchst. Das Entscheidende ist dein Leben. Das sind deine guten Werke. Und diese Ansicht ist leider falsch. Natürlich sollen wir gute Werke tun. Natürlich sollen wir armen Leuten helfen. Natürlich sollen wir Bettlern was zu essen geben. Das ist alles wichtig. Wir werden in der Bibel dazu aufgefordert. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt kein Glauben ohne Werke. Aber wir verkündigen dadurch nicht das Evangelium. Wenn wir einem Bettler was zu essen geben, dann geben wir dem Bettler was zu essen. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir dem Bettler was zu trinken geben, dann geben wir ihm was zu trinken. Nicht mehr und nicht weniger. Natürlich ist das wichtig. Natürlich ist das auch ein gutes Zeugnis. Aber das Evangelium verkündigen wir nur dann, wenn wir das Evangelium verkündigen. Also wenn wir wirklich Worte gebrauchen, wenn wir die Botschaft rüberbringen, wenn wir den Inhalt rüberbringen. Und das ist wieder der Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, das Evangelium ist eine Botschaft. Es ist die Wahrheit. Und weil es die Wahrheit ist, geht es um den Inhalt. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Der zweite Punkt ist, es klingt jetzt auch sehr selbstverständlich, der zweite Punkt ist, wir sollen das Evangelium mit Worten verkündigen und wir sollen es verständlich verkündigen. Also so, dass der andere eine Chance hat, es zu verstehen. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt hier Chinesen zu Besuch, die würden jetzt hier sitzen und die könnten kein Wort Deutsch und wir könnten kein Chinesisch. Und die Chinesen würden hier sitzen und würden nichts verstehen. Die würden hier sehen, okay, hier ist ein Gottesdienst, da ist jetzt gerade eine Predigt, aber sie würden kein Wort verstehen. Und sie hätten das Bedürfnis, die Predigt in ihrer Sprache zu hören. Dann bräuchten wir einen Übersetzer. Der Übersetzer hätte dann die Aufgabe, das so zu übersetzen, dass sie es halt richtig verstehen. Und gegebenenfalls müsste er Sachen erklären. Also wenn ich jetzt einen Eigenname benutze, den es nur im Deutschen gibt, dann müsste er das erklären. Und wenn die Predigt jetzt schlecht war, nehmen wir das mal an, dass die Chinesen sich beschweren beim Übersetzer und sagen, Mensch, das ist ja voll die schlechte Predigt, dann würde der Übersetzer auf den Prediger verweisen. Dann würde er sagen, hey, ich übersetze das hier nur, ich tue, was ich kann, aber ich bin nur der Übermittler, ich bin nur der Überbringer der Botschaft. Oder wenn sie jetzt sagen würden, Mensch, die Predigt war super, dann würde der Übersetzer sagen, hier, ich übersetze nur, das sagt das dem Prediger, ich bin der Übersetzer. Und so ungefähr ist das auch unsere Aufgabe, wenn wir das Evangelium verkündigen sollen. Natürlich sollen wir uns auch damit identifizieren, aber unsere Aufgabe ist es, den Leuten zu erklären. Nicht nur in ihrer Sprache, nicht nur, dass man laut und deutlich redet, sondern auch, dass es verständlich ist. Also, dass man zum Beispiel auf Fremdwörter oder Fachwörter verzichtet. Nehmen wir ein Beispiel. Ich habe heute schon öfter das Wort Sünde benutzt. Und es könnte jetzt sein, dass einer das Wort falsch versteht, dass er nämlich bei Sünde an Flensburg denkt, also an die Punkte in Flensburg. Und dass er dann denkt, okay, Sünde, klar, wir dürfen nicht sündigen, wir dürfen keine Punkte in Flensburg sammeln. Und er sitzt halt so da und sagt sich, aber ich habe ja keine Punkte in Flensburg. Ich werde auch keine Punkte in Flensburg sammeln, weil ich gar kein Auto habe. Ich kann mich eigentlich zurücklehnen. Natürlich ist das schlecht, wenn man Punkte in Flensburg hat. Das ist natürlich nicht gut. Und es kann auch sein, dass man das irgendwann nicht mehr bezahlen kann aus eigener Kraft. Und das ist natürlich ein Problem. Deswegen brauchen wir jemanden, der das bezahlen kann. Aber er könnte sich zurücklehnen und sagen, mich betrifft das nicht. Das heißt, wir müssen versuchen, solche Missverständnisse auszuschließen, indem wir das eben gut erklären, so dass der andere das richtig versteht. Oder anderes Beispiel. Ich habe heute schon gesagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Jetzt könnte es sein, dass hier ein Moslem sitzt und sich denkt, Jesus ist der Sohn Gottes? Und Gott ist der Vater? Und dann denkt sich der Moslem, was ist das denn? Was soll das denn heißen? Soll das etwa heißen, dass Gott eine Frau hat und dann einen Sohn gezeugt hat? Und es könnte sein, dass der Moslem total abgeschreckt wird, dass ihm das zuwider ist und dass er den Raum verlässt und rausläuft. Und dass er etwas ablehnt, was wir als Christen natürlich auch ablehnen. Das Problem war dann einfach nur, dass er es falsch verstanden hat, dass es also ein Missverständnis gab. Und wenn wir das Evangelium verkündigen, sollen wir versuchen, so gut wir das eben können, dass wir solche Missverständnisse versuchen zu vermeiden. Und der dritte Punkt ist, wie gesagt, dass wir uns immer wieder deutlich machen müssen, dass wir in einem Kampf stehen. Wir sollen das Evangelium verständlich verkündigen mit Worten, wir sollen die Botschaft rüberbringen und wir müssen uns klar machen, das ist ein Kampf. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen der Wahrheit und der Lüge. Es ist nicht ein Kampf zwischen Fleisch und Blut. Das heißt, wir greifen den anderen nicht an. Wir beleidigen ihn nicht. Wir sprengen uns nicht in die Luft. Wir bringen niemanden um. Das ist nicht unser Kampf. Manche verstehen das unter Kampf, manche machen das auch. Aber wir als Christen verstehen das nicht unter diesem Kampf. Den Kampf, den wir führen, ist ein unsichtbarer Kampf. Es ist ein Kampf der Gedanken. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, unsere Waffen sind nicht fleischlich. Es sind geistliche Waffen, weil wir ja auch in einem geistlichen Kampf stehen. Und wie gesagt, es geht darum, in diesem Kampf, dass wir Festungen zerstören sollen. Falsche Gedankengebäude, falsche Gedankensysteme. Das heißt, es geht nicht darum, wie gesagt, dass wir gegen Menschen kämpfen, sondern dass wir für das Evangelium kämpfen, dass wir die Wahrheit bezeugen, dass wir dafür einstehen und dass wir bereit sind, dafür zu kämpfen, gegen die Angriffe der Lüge. Und wenn wir jetzt gesagt haben, was unsere Aufgaben sind, dann müssen wir auch sagen, was nicht unsere Aufgaben sind, was auch nicht unsere Verantwortung ist. Unsere Aufgabe liegt nicht darin, dass der andere, der Nicht-Christ, zum Glauben kommt. Es liegt nicht an uns, ob der andere zum Glauben kommt, und es liegt auch nicht am anderen. Ob unser Gesprächspartner zum Glauben kommt, das liegt an Gott allein. Kein Nicht-Christ kann von sich aus an das Evangelium glauben, weil er geistlich tot ist. Das heißt, wenn wir ihm jetzt das Evangelium bekennen, wenn wir das jetzt so machen, dass wir uns verständlich ausdrücken, ohne irgendwelche Fachbegriffe, ohne irgendwelche Fremdwörter, nehmen wir an, er versteht uns, nehmen wir an, er stellt uns Fragen, nehmen wir an, wir können diese Fragen klären, dann wird seine natürliche Reaktion sein, dass er das Evangelium ablehnt. Er kann es gar nicht anders, weil er, wie gesagt, geistlich tot ist. Das Evangelium ist ihm eine Torheit, wie es im ersten Korintherbrief steht. Also er hält es für dumm, er hält es für albern, er hält es für schwachsinnig, er hält es einfach für falsch. Und das ist ja diese Taktik des Teufels, dass er das Evangelium, was ja die Wahrheit ist, als Lüge darstellt und der Nichtchrist, der an eine Lüge glaubt, dass der Teufel das als Wahrheit darstellt. Das heißt, der Nichtchrist ist davon überzeugt, dass seine Ansicht die wahre ist und er hält unsere Ansicht für die falsche. Und wir können das Evangelium verkündigen, wir können es bezeugen, aber wir können es nicht machen. Wir können es nicht herstellen, dass der andere zum Glauben kommt. Denn, wenn wir uns das jetzt im Bilde vorstellen, wir reden mit einem Toten. Das ist so, als Jesus den Lazarus auferweckt hat. Da hat Jesus ja gesagt, Lazarus, komm heraus. Und da haben die Jünger ihn so angeguckt und gesagt, Jesus, der ist doch tot. Der Lazarus kann das ja nicht hören. Der Lazarus liegt ja nicht da und sagt sich dann, okay, sollte ich aufstehen oder nicht? Der Lazarus ist tot. Jesus hat mit einem Toten geredet. Und Jesus hat diesen Toten auferweckt. Lazarus hat sich nicht selbst auferweckt, sondern Jesus hat ihn auferweckt. Und wenn wir uns das wieder, wenn wir das jetzt übertragen auf unser Zeugnis geben, dann müssen wir uns klar machen, wir können keine Toten auferwecken. Wir können uns mit dem anderen unterhalten. Wir können mit dem anderen reden, aber wir können ihn nicht auferwecken. Das kann nur der Heilige Geist. Nur wenn der Heilige Geist einem Menschen Glauben gibt, nur wenn der Heilige Geist einem Menschen Glauben schenkt, dann kommt der Mensch auch zum Glauben. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wenn der andere also abgeschreckt wird vom Evangelium, wenn er das ablehnt und wenn wir unser Bestes getan haben, dann ist es nicht unsere Aufgabe, dann ist es nicht unsere Verantwortung, wenn der andere das dann ablehnt. Aber damit wir das Evangelium gut erklären können, damit wir bereit sind, auf die Fragen der anderen einzugehen, damit wir Rechenschaft ablegen können über die Hoffnung, die in uns ist. Damit wir das machen können, müssen wir uns gut auskennen über das Evangelium. Weil, wie gesagt, wir können nicht etwas erklären, was wir selbst nicht so wirklich gut verstanden haben. Nehmen wir die Abseitsregel. Also nehmen wir mal an, ich möchte die Abseitsregel erklären, habe sie aber selbst nicht verstanden. Habe das nur so ganz oberflächlich bei Wikipedia so ein bisschen überflogen und möchte jetzt mit jemandem darüber reden. Und er stellt mir dann so komplizierte Fragen, wie das mit Ausnahmeregelungen ist. Und eigentlich merke ich so, ich habe eigentlich keine Ahnung. Dann ist natürlich, wie beseitigt man das? Ja, indem man sich dann halt ausführlich informiert. Und so ist das auch mit dem Evangelium, so ist das mit der Bibel. Wir müssen uns gut auskennen. Das heißt ganz praktisch, dass wir viel in der Bibel lesen und dass wir auch versuchen, Bibelstellen auswendig zu lernen. Das heißt, dass wir regelmäßig zum Gottesdienst gehen, dass wir aufpassen bei der Predigt, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns gegenseitig ermahnen und dass wir uns gegenseitig anspornen, im Glauben zu wachsen. Und ich möchte damit zum Schluss kommen und möchte kurz nochmal zusammenfassen, meine drei Punkte, was das Evangelium ist, warum wir es verkündigen sollen und wie wir es verkündigen sollen. Der erste Punkt war ja, dass das Evangelium die Wahrheit ist. Und wenn es keine Wahrheit gäbe, und das behaupten ja manche Leute heute, wenn es keine Wahrheit gäbe, dann wäre alles sinnlos. Dann könnten wir gar nicht mehr vom Evangelium reden, dann hätten wir auch nichts. Das wäre wie, stell dir jetzt vor, du willst jetzt einatmen und du merkst, in diesem Raum wäre jetzt keine Luft mehr. Du würdest zum Fenster laufen, du würdest das Fenster aufreißen und würdest hoffen, dass dann halt Luft reinkommt. Aber jetzt stell dir vor, auf dieser ganzen Welt würde es keine Luft mehr geben. Stell dir vor, aller Sauerstoff wäre weg. Was würde passieren? Ja, wir würden sterben. Es wäre nur eine Frage, wir würden in Ohnmacht fallen, aber es wäre eine Frage der Zeit, bis wir sterben. Wir könnten nicht mehr leben. Wir brauchen die Luft zum Leben. Und mit der Wahrheit ist es noch viel schwerwiegender. Ohne die Wahrheit können wir gar nichts. Ohne die Wahrheit können wir nicht glauben. Wir haben das eben schon gehört. Ohne die Wahrheit können wir nicht lieben. Ohne die Wahrheit können wir nicht leben. Und dieser Punkt ist wirklich sehr zentral, dass das Evangelium wirklich wahr ist. Dass wir nicht nur sagen, wir glauben, dass das die Wahrheit ist, das ist halt so unsere Ansicht und die anderen haben eine andere Ansicht, sondern das Evangelium ist wirklich wahr. Das heißt, wir als Christen haben Recht. Da würden jetzt viele sagen, das ist doch arrogant, aber es ist nicht arrogant, weil es die Wahrheit ist. Es ist einfach so. Wenn man Recht hat, ist es nicht arrogant, es ist so. Das Evangelium ist die Wahrheit. Und dass wir diesen Glauben haben, dass wir daran glauben können, den haben wir nicht, weil wir etwas Besseres sind, weil wir uns das erarbeitet haben, sondern weil Gott uns das aus reiner Gnade geschenkt hat. Und was nützt uns jetzt dieser Glaube? Was bringt uns das? Ein wichtiger Punkt ist, wie gesagt, dass wir gerechtfertigt sind. Dass wir vor Gott vollkommen gerecht stehen, weil Jesus diese Gerechtigkeit für uns am Kreuz erworben hat. Durch sein vollkommenes Leben auf dieser Welt, aber auch durch das vollkommene Opfer, was Jesus vollbracht hat. Und warum sollen wir das jetzt weiter sagen, das Evangelium? Warum ist das so wichtig? Weil wir den Auftrag haben. Und wenn wir das nicht machen wollen, wenn wir da keine Lust zu haben, wenn uns das zu anstrengend ist, wenn uns das zu langweilig ist, dann müssen wir uns klar machen, dass unser Glaube, wenn unser Glaube echt ist, dass unser Glaube Konsequenzen hat. Dass sich unser Glauben in irgendeiner Form in unserem Leben auswirkt, indem wir gute Werke tun. Und dazu gehört eben auch, dass wir Zeugnis geben, dass wir unseren Glauben bekennen. Und wenn wir scheitern, wenn wir versagen, wenn uns der Mut fehlt, wenn die Menschenfurcht zu groß ist, dann müssen wir uns klar machen, dass wir ohne Gott nichts tun können. Wir können das nicht aus eigener Kraft, sondern wir können nur auf Gott vertrauen. Wir können auch nur das tun, was Gott vorherbestimmt hat. Diese Werke können wir nur tun. Aber wir werden sie dann auch tun und wir können sie dann auch tun, weil Gott gnädig ist. Und wie sollen wir das Evangelium verkündigen? Ja, wir sollen es mit Worten verkündigen. Wir sollen es also kommunizieren, indem wir reden oder indem wir schreiben. Wir sollen uns bemühen, das verständlich auszudrücken, so dass der andere es verstehen kann. Wir sollen ehrlich sein, wir sollen ehrlich auf die Fragen antworten und wir sollen zur Wahrheit stehen. Auch wenn der andere unangenehme Fragen stellt. Und wenn der andere sich abgeschreckt fühlt, weil wir eine ehrliche Antwort gegeben haben. Also nehmen wir mal an, der andere fragt, ja, wie ist das mit der Hölle? Glaubst du, dass es eine Hölle gibt? Wenn es eine Hölle gibt, dann möchte ich mit so einem Gott nichts zu tun haben. Und jetzt nehmen wir mal an, ich bin ehrlich und sage, ja, es gibt die Hölle, es werden auch Menschen in die Hölle kommen, nämlich die Menschen, die nicht daran glauben. Und jetzt nehmen wir mal an, der andere fühlt sich abgeschreckt und sagt, nee, dann will ich das nicht glauben. Dann lasse ich das. Wenn es so kommt, dann haben wir das getan, was unsere Aufgabe ist. Wir haben es klar verkündigt, wir waren ehrlich und wir haben die Wahrheit gesagt. Und ob der andere dann zum Glauben kommt, ob ihn das abschreckt oder ob er das annimmt, das liegt nicht an uns, das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist auch nicht die Aufgabe des anderen, sondern, also es ist die Aufgabe des anderen, aber das liegt nicht am anderen, sondern es liegt an Gott allein. Und ich möchte zum Schluss nochmal diesen Vers vorlesen, der auf der einen Seite ermutigend ist, auf der anderen Seite aber auch sehr unangenehm ist. Matthäus 10, Vers 32 bis 33. Jeder nun, der mich bekennt vor den Menschen, sagen wir, okay, das Bekenntnis alleine reicht natürlich nicht aus, weil es gibt viele Leute, die sagen, Herr, Herr zu Jesus. Das heißt, wer mich bekennt vor den Menschen und wer von Herzen glaubt, vor denen werde ich mich auch bekennen, vor meinem himmlischen Vater. Aber wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Wie gesagt, wir werden scheitern. Wir werden auch Jesus verleugnen in unserem Leben, wahrscheinlich. Aber Gott gibt uns die Kraft, dass wir dann wieder aufstehen, so wie Petrus das gemacht hat, dass wir das bereuen, dass wir das als Fehler einsehen. Und dass wir bereit sind, Jesus zu bekennen, weil uns Gott die Kraft dazu gibt. Und dazu brauchen wir einander, dazu müssen wir uns ermutigen, dazu müssen wir uns ermahnen, dazu müssen wir uns anspornen und dazu müssen wir uns gegenseitig helfen. Und dazu brauchen wir das Wort Gottes, denn ohne Gott können wir nichts tun. Amen.